This is a scale model of war. Every war ever fought right there in front of you. Because it's always the same. When you fire that first shot, no matter how right you feel, you have no idea who's going to die. You don't know whose children are going to scream and burn. How many hearts will be broken? How many lives shattered? How much blood will spill until everybody does what they were always going to have to do from the very beginning? Sit down and talk! Listen to me, listen. I just want you to think. Do you know what thinking is? It's just a fancy word for changing your mind.
I will not change my mind.
Then you will die stupid. Alternatively, you could step away from that box. You could walk right out of that door and you could stand your revolution down.
No. I'm not stopping this, Doctor. I started it. I will not stop it. You think they'll let me go after what I've done?
You're all the same, you screaming kids. You know that? Look at me. I'm unforgivable. Well, here's the unforeseeable. I forgive you. After all you've done, I forgive you.
You don't understand. You will never understand.
I don't understand. Are you kidding me? Of course I understand. I mean, you call this a war, this funny little thing? This is not a war. I fought in a bigger war than you will ever know. I did worse things than you could ever imagine. And when I close my eyes, I hear more screams than anyone could ever be able to count. And you know what you do with all that pain? Shall I tell you where you put it? You hold it tight. Till it burns your hand. And you say this. No one else will ever have to live like this. No one else will ever have to feel this pain. Not on my watch.
Kompott Nummer 671, Maße neu. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 671. Kompott, den ich am heutigen, an sich sonnigen, aber ein bisschen kühlen Freitag, dem 28. September 2018, Tag 271, KW 39 aufgenommen habe. Das Intro entstammt alles auch nochmal der 8. Folge der 9. Staffel von Dr. Wer noch gleich. Die berühmte Speech. Was ihr hier aber wieder auf und in die Ohren bekommt, ist nicht so sehr der Herr Capaldi, der da eine Speech hält, sondern wieder die üblichen drei Teile, bestehend aus zwei Teilen, wo ich politische Meldungen reingeworfen habe, einen Teil, wo ich technische Meldungen reingeworfen habe. Was davon ihr jetzt konkret hören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann Teil 1, Politik, die erste Hälfte an Politikmeldungen für diese Folge, in der sich ein paar Terror, ein paar Schnüffel und ein paar Trampelmeldungen eingefunden haben. 12 Grad, Passing Cloud-Sieger, Cool Greetings. Die 12 Grad, Combat Leveln wie 10, Wind macht 19 km/h, wir haben keine Visibilität. Ja. Wie auch immer, Vesa Pro hat Stand 6 Uhr 12 Grad Overcast, Field Flag 12, Taupunkt 7, Humidität 73%, Druck 10,21, das Gerät misst 10,18. Der Wind macht irgendwas zwischen 7 und 22 km/h. Whatever. So, dann kommen wir da mal in die Terror-Ecke. Die geht los mit einer Samstagnachmittagsmeldung von Bamberg. Da ist nämlich ein Brand im Bamberger Ankerzentrum passiert und ein Gebäude evakuiert. Solange nicht die Personen evakuiert wurden, also ausgepumpt. Das tut doch weh. Dachstuhl des Ankerzentrums für Flüchtlinge in Bamberg ist in Flammen aufgegangen. Ein Gebäude der Wohneinrichtung musste nach Angaben der Bullen geräumt werden. Die 150 Bewohner dieses Hauses wurden bei dem Feuer nicht verletzt. Ein Feuerwehrmann erlitt leichte Verletzungen. Ursache ist noch nicht bekannt, aber mal so ganz doof, man könnte mal in eine rechtsterroristische Richtung denken, ohne sich irgendwie schlimm verausgaben zu müssen. Aber je, was weiß denn ich? Die Rundhunde der Einsatzkräfte haben den Brand. Gut, der Controller aber noch nicht vollständig gelöscht. Anfang August waren in Bavarien 7 Transit-Zentren oder Erstaufnahmeeinrichtungen in sogenannte Arncare-Zentren umgewandelt worden. Civil Twilight starts 6.40 Uhr, ends 7.14 Uhr. Ernsthaft? Wir sind vor Civil Twilight? Okay. So, dann am Montag Vormittag gab es eine Poli-Rechtsfertigung. Bullen! Rechtsextreme gehen bei Parolen bis zur Schmerzgrenze. Weil nämlich nach 2 Demonstrationszügen von Nazis in Dortmund die Bullen dann jetzt mal das Problem hatten, dass sie mal erklären mussten, warum sie denn eigentlich ihre fetten Ärsche 0 Mikrometer weit bewegt haben. Ja, das läge daran, dass die Nazis meist sehr genau informiert seien, welche Parolen sie skandieren könnten und welche Gesten gerade noch als straffrei gelten. Es könnte vielleicht auch was damit zu tun haben, dass bei den Nazis auch eine größere Anzahl Bullen versteckt sein könnte, aber das ist jetzt eine völlig unsubstanziierte Vermutung, die ich natürlich mit überhaupt nichts belegen kann, außer reihenweise Nazi-Bullen. Die Bullen hätten dann nur wenig Handhabe, um einzugreifen, sagte der stellvertretende Landesvorsitzende der Gewerkschaft dämlicher Bullen, Heiko Mühlehrer. Die Rechten würden regelmäßig an die Schmerzgrenze und kaum darüber hinausgehen. Außer wenn sie dann einfach mal Leute ermorden und die Bullen dann immer noch weglotzen. Außer wenn Horden von Nazis Personen jagen und die Bullen immer noch nichts tun. Weil die Bullen nämlich mit Nazis versetzt sind. Oder umgekehrt, die Nazis sind mit Bullen versetzt. Ah, aber hey, nein, also wir können da ja gar nichts machen. Gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen. Nee, ist klar. So, dann am Mittwochnachmittag haben dann die Bullen beliebt, dann doch mal irgendwie ein bisschen was ermittelchen zu wollen. Weil auch denen aufgefallen wurde, dass selbst mit der Ausrede, ja, das wäre ja schon immer alles legal, man zumindest mal pro forma hingucken könnte, ob es das dann auch wirklich ist. Nach Kritik am Verhalten der Bullen bei 2 Demonstrationszügen von Rechtsextremen in Dortmund ermitteln die Behörde nun doch wegen des Verdachts der Volksverhetzung. Es sei ein Verfahren gegen mehrere Mädchen eingeleitet worden, teilten Bullen und Staatsanwaltschaft mit. Der Anfangsverdacht ergebe sich aus Parolen, Spruchbändern sowie den Gesamtumständen der beiden Demos am vergangenen Freitag. Nur für den Fall, dass man meinen könnte, Ermittlungen seien schon was Hochkomplexes. Also gegen irgendwelche Leute, denen vorgeworfen wird, sie seien links, wird sehr viel schneller ermittelt. Na, also, die Bullen sitzen das Ding wirklich aus. So, ne, also bis einem Linken vorgeworfen wird, er hätte aber bestimmt irgendwas Böses getan. Da braucht es deutlich weniger. Oder anders ausgedrückt, das sieht mir aber arg einseitig aus. Sind Sie sicher, dass Sie so einseitig agieren wollen? Na, weil bei den Demonstrationszügen in 2 Dortmunder Stadtteilen waren offen antisemitische Parolen verbreitet worden. Die Bullen wurden dann kritisiert, weil sie nämlich nichts gemacht haben. Eine linke Demo, der wird schon vorgeworfen, da irgendjemand sei vermummt. Die ganze Demonstration wird explodiert. Eine rechte Demo, die brüllt antisemitische Parolen. Und die Bullen so, ja, wir können ja nichts machen. Really? Did you even try? So, dann gestern fiel mir dann in die Griffe, erinnert ihr euch noch an den irakischen Staatsbürger, der von Bundesbullenvorsitzenden Herrn Roman aus dem Irak entführt wurde? Unter dem Vorwand, dem werde ja etwas vorgeworfen. Die Vorwürfe sind aber völlig irrelevant für die Tatsache, dass ein Bundesbullenchef jemanden entführt. Entführen geht nicht. Die Bundesbullen dürfen übrigens kein rechtsfreier Raum sein. So, und das fiel dann in der Zwischenzeit auch sogar mal irgendwo einer Staatsanwaltschaft auf, weil im Juni war der Chef der Bundesbullen in den Irak gereist, um den dorthin gereisten Tatverdächtigen im Mordfall Susanna zu entführen. Jetzt wird gegen Roman wegen Freiheitsberaubung ermittelt. Das ist mal das absolute Minimum, weswegen man ermitteln könnte. Man könnte auch einfach schon mal einen Mordverdacht gegen den Herrn Rom an sich zusammenzimmern und deswegen ermitteln. Gegen den Präsidentsbums der Bundesbullen Dieter Rom an wird wegen des Verdachts der Freiheitsberaubung ermittelt, weil er einen Mordverdächtigen möglicherweise illegal nach Deutschland gebracht hat. Was heißt hier möglicherweise illegal? Gab es irgendwo ein Abkommen, nachdem ein irakischer Staatsbürger aus dem Irak nach Deutschland entführt worden hätte sein dürfen? Nein, gab es nicht. Ja, aber der hätte eine Genehmigung von irgendeiner Regionalregierung. Gibt es irgendwo ein Abkommen, nachdem die irakische Regierung irgendetwas an irgendeine Regionalregierung abgetreten hat? Nein, gibt es nicht. Ja, dann hat der Herr Rom an sich gefälligst an Recht und Gesetz zu halten. Solange er nicht beweisen kann, dass er das hat, hat er es offensichtlich nicht, weil hat er nämlich nicht. Na, das war aber von Anfang an klar und das Terrorministerium so, ja, der hat das ganz alleine entschieden. Na, ich meine, wenn das Terrorministerium von einem wegrobbt, kann man vielleicht auch schon auf die Idee kommen, so ganz legal hat man vielleicht unter Umständen dann doch nicht gehandelt. Möglicherweise. Aber
wegen des Verdachts zur Freiheitsberaubung, bla 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 bla, möglicherweise illegal nach Deutschland gebracht hat, Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main bestätigte dem Zwirr, dass er ein Erschnüfflungsverfahren gegen Rom an eingelitten hat. Der Chef der Bundesbullen war im Juni persönlich in den Nordirak geflogen, um eine Person zu entführen. Es ist unklar, ob diese Entführung nach Deutschland rechtmäßig war. Nein, es ist klar, dass diese Entführung nicht legal gewesen sein kann, weil warum sollte der Irak einen irakischen Staatsbürger an Deutschland rausrücken? Deutschland rückt auch keine deutschen Staatsbürger an irgendwelche anderen Staaten raus, nur wenn da sich irgendein Bulle herbeifantasiert, er hätte das Recht. Irgendein Bulle kann sich herbeifantasieren, was er will. Bullen haben sich gefälligst an Gesetze zu halten. Und das Recht, als Polizist bezeichnet zu werden, hatte der Bundesbullenchef auch verloren. Gut, das gebe ich jetzt auch zugegeben, inzwischen immer weniger Bullen. Woran das wohl liegen könnte, ich weiß auch nicht. Laut irakischer Regierung gibt es zwischen Deutschland und dem Irak kein Auslieferungsabkommen. Ja, aber vielleicht hatte der Herr Rom an ja persönlich ein Auslieferungsabkommen zwischen sich und irgendwem. Das wiederum gilt aber dann auch nicht. No? So, und also die Tatsache, dass auch das Bundesterrorministerium da relativ schnell behauptet hat, ja, das hat er ganz alleine entschieden. Der hat, als er quasi den Mann schon entführt hatte, mal einmal kurz bei Pöbelhofer angerufen. Pöbelhofer so, ja, interessiert mich nicht. So, aber ganz hochoffiziell hat auch Pöbelhofer zu keinem Zeitpunkt gesagt, das fand er alles großartig und das war bestimmt rechtskonform. Also zumindest wäre mir da nichts von begegnet. Von daher kann man auch schon mutmaßen, auch dem Pöbelhofer. Sogar dem Pöbelhofer ist aufgefallen, dass er sich da besser nicht zu dicht dran stellen sollte, sonst könnte irgendwer mal auf Ideen kommen. Wenn sogar dem Pöbelhofer sowas auffällt, dann kann einem auffallen, dass das irgendwie auffällig ist. Ich weiß auch nicht. So, und dann gab es gestern Abend noch eine Niederhauptung, weil da wäre angeblich ein Terroranschlag auf eine Großveranstaltung vereitelt worden. Nach offiziellen Behauptungen. 7 Verdächtige seien in Arnheim und in Weert festgenommen worden, teilte die Staatsanwaltschaft in Den Haag mit. Die Vorbereitungen für die Tat seien sehr weit fortgeschritten gewesen. Der monatelangen Erschnüfflungen seien durch Geheimdiensterkenntnisse ausgelöst worden, wonach der Anführer, ein 34-jähriger irakischer Herkunft, einen schwersten Terroranschlag auf eine Großveranstaltung verüben und viele Menschen töten wollte. Dabei sollten Sturmgewehre und Sprengstoffgürtel eingesetzt werden. Außerdem sei geplant gewesen, an einem anderen Ort eine Autobombe zu zünden. Ja Mensch, also wenn die Planungen so total weit fortgeschritten sind, dann zeigen sie mal die Waffen, mit denen die Anschläge hätten durchgeführt worden sein sollen. Die haben sie dann ja bestimmt gefunden. No? Eier auf den Tisch. Sie haben da wieder so Behauptungen, die riechen verdächtig nach. Das haben sie sich irgendwo rausgezogen. Jetzt zeigen sie, dass sie sich das nicht irgendwo rausgezogen haben, sondern dass da was dran ist. Gut, ist eine Meldung von gestern Abend. Von daher bis jetzt ist da noch nichts gezeigt worden. Aber ne? Also wenn innerhalb der nächsten Woche da nicht irgendwelche Hinweise drauf, dass da wirklich was dran war, veröffentlicht werden, dann sag ich mal, das riecht komisch. So, und ein MSD-Update. Am Mittwoch haben sie nämlich eine Kampagne gestartet, um am Wahltag Leute auch tatsächlich zur Wahl zu bringen. So, frei nach dem Motto, ja, Turnout Tuesday nennen sie das Ganze. Weil logisch, in USA ist die Wahl ja an einem Tuesday, weil, wie war die Begründung? Montag geht nicht, weil es nach dem Wochenende zu dicht dran und man muss ja bis zum nächstgelegenen Wahllokal mit seiner Pferdekutsche lange reisen. Gilt zwar inzwischen auch nicht mehr, aber hey. Und vor allen Dingen ist Dienstag weit genug weg von irgendwelchen Wochenenden, an denen man religiös gezwungen sein könnte, irgendwie nicht sich bewegen zu dürfen. So, plus man hat halt mit seiner Pferdekutsche zum nächstgelegenen Wahllokal zu reisen. So, also ja, sie machen konsequent da weiter, wo sie zuletzt unterwegs waren. Nämlich Wähler registrieren, Wähler motivieren, dann auch am Wahltag wählen zu gehen. Und jetzt sind sie eben an der Stelle, dass sie sagen, okay, und liebe Wähler, sorgt dafür, dass Leute, von denen ihr wisst, dass sie wählen dürfen, auch zur Wahl gehen. Go the fuck vote. So, und ja, da ist also jetzt die nächste Runde an Kampagne in der Pipeline. Das Ganze wird jetzt bis November, bis eben auch tatsächlich der bundesweite US-Wahltag ist. Da noch ein bisschen größer werden, nehme ich mal stark an. Und dann wird man ja mal gucken, was da so im Ergebnis rauskommt. Ob da signifikant viel mehr Wähler als bei früheren Midterm-Elections aufschlagen. Und wie viel davon man dann auf Parkland und die damit assoziierten Organisationen zurückführen kann. Weil natürlich haben jetzt die Demokraten gesteigertes Interesse, zur Midterm-Election wählen zu gehen, weil sagen wir mal so, den Republikanern einen reinwürgen, da haben jetzt ganz viele Leute Interesse dran. Aber so richtig gesteigertes. Von daher, ja. So, genau, das war die Terror-Ecke. Kommen wir beim Schnüffel an. Da geht's mit Panaten los. Weil Freitagmittag Panama Papers, BKA, verkauft nämlich die Daten weiter oder gibt die Daten weiter, bei denen mir ja nicht so richtig klar ist, wie denn eigentlich der Bundeskriminalgeheimdienst legal in den Besitz von nicht legal aus Banken ausgelittenen Daten gelangt sein will. Aber da gucken wir mal besser nicht so genau hin, weil sonst könnten wir auf die Idee kommen, dass der Bundeskriminalgeheimdienst ein rechtsfreier Raum ist. So, aber ja, die haben die Daten und jetzt haben sie dann mit den Daten genug rumgerödelt und geben die Daten dann auch weiter. Dass dann auch irgendwer anders noch mit den Daten rumrödeln kann. Whatever. Mir wäre sowieso nicht bekannt, dass da irgendwie ernsthafte, richtige, illegale Aktivitäten aus den Daten rausgegangen wären, weil wer schon mit Steuerhinterziehung rumhantiert, wer seine Daten über irgendwelche Steueroasen leitet, der hat da schon eine Idee davon, wie man es so macht, dass der Staat einem da nicht so einfach reinhusten kann. So, von daher ist das nicht unbedingt offensichtlich illegal. Aber hey, da Molten Golden Hour, 6.53 Uhr bis 8.01 Uhr. Habe ich mir jetzt hier nämlich auch reingenommen. So, dann Montag im Bimbistag. Skripeheim. Die Bimbis-Regierung äußert sich nämlich überhaupt gar nicht zu Fragen im Fall des Giftgasanschlages auf den früheren russischen und späteren britischen Agenten Sergei Skripal. Was heißt hier Giftgas? Das Zeug wäre irgendwie in gelartiger Form am Türknauf befestigt gewesen, war das offizielle Märchen. Also ja, mag sein, dass sie sich nicht zu einem Giftgasanschlag äußern. Ein Giftgasanschlag wird aber auch gar nicht vorgeworfen. Sehr geehrte Bimbis-Regierung, words have meanings. Dann nehmen sie einfach mal zur Kenntnis, dass sie hier etwas leugnen, was niemand behauptet hat. Aber hey, also zu einem Giftgasanschlag äußern sie sich nicht. Ja, und was ist mit dem Giftgelanschlag? Mag ja sein, dass sie sich nicht zu einem Giftgasanschlag äußern. Den gab es ja auch nicht. Den behauptet ja niemand außer ihnen. Also offizielle Aussage ist so, ja, das ist aber alles geheim. Vertrauen Sie uns, das wird schon so gewesen sein, wie Theresa Monats Name in der Öffentlichkeit behauptet hat. Beweise können wir Ihnen keine zeigen, weil das ist ja alles geheim. Ja, ey, sorry, so funktioniert die Scheiße nicht. Spätestens, wenn Sie da mal irgendwo Scheiße vor einem Gericht platzieren wollen, haben Sie ein bisschen mehr als vertrauen Sie uns, das ist schon so gewesen, wie da das offizielle Lügenmärchen behauptet. Weil, Entschuldigung, beim offiziellen Lügenmärchen, da ist inzwischen nicht mehr so richtig viel von der Story übrig, bei dem man nicht begründete Zweifel daran haben kann, dass das irgendwas mit der Realität zu tun hat. Aber schön, dass auch die Bimbis-Regierung den Bimbis-Tag offiziell belügt. Indem sie erstmal was von einem Giftgasanschlag behaupten. So, dann Belga CHQ. NSA-Skandal, Ermittler beschuldigen GCHQ des Angriffs auf Belgacom. Belgacom war eine der Geschichten, die relativ früh nach Snowden in der Öffentlichkeit aufschlug. So frei nach dem Motto, ja, irgendwer aus dem Schnüffeldunstkreis rund um NSA und Five Eyes hat Belgacom verwanzt. So, und jetzt sagen also belgische Erschnüffler, ja, das wären wohl die Briten gewesen. Wirft bei mir erstmal die Frage auf, what took you so long? Na, es ist jetzt nicht so, als wäre die Behauptung hier erst vorgestern aufgestellt worden, dass Belgacom verwanzt wurde, sondern genau genommen ist das in dem Snowden-Datendump relativ früh aufgefallen. So, oder anders ausgedrückt, was hat jetzt hier, lasst mich lügen, sind es 5 Jahre gedauert, um zu der Erkenntnis zu gelangen, dass das wohl der Brite gewesen sein wird? Na, also, vergebe es nicht genug Beweise, um gegen einzelne Personen vorzugehen. Es dürfte der belgischen Regierung aber schwerfallen, die Schlussfolgerung unbeantwortet zu lassen, schreibt die Zeitung. Joa, allerspätestens, wenn brieft wurde, kann man dann ja der britischen Regierung vorwerfen, ihr, die ihr nicht mehr in der EU seid, ihr wart übrigens böse zu einer Zeit, als ihr noch in der EU wart. Ja, da haben die dann ganz andere Sorgen. Von daher, ja, man muss es nur lang genug liegen lassen, gerade bei Brieft. Und dann kann man es ja einfach nochmal rausholen und sagen, da, ihr wart böse. Ja, also Konsequenzen gibt es da keine Angst. So, dann am Dienstagabend, Affäre um sexuelle Belästigungen. Leiter der Stasi-Opfer-Gedenkstätte muss nämlich gehen. Ach, Sie meinen, eine Person, wie hieß Mr. Knabe mit Vornamen? Steht hier nicht. Ein Herr Knabe, der uns in der Vergangenheit immer als leuchtendes Beispiel großartiger Großartigkeit und wie böse dort die Stasi war, vorgeführt wurde, gegen den sind jetzt irgendwelche Vorwürfe sexueller unerwünschter Handlungen so öffentlich geworden, dass man sich dann doch mal von ihm zu trennen beliebt. Aber also die Stasi war natürlich viel schlimmer. Gut, das eine und das andere haben miteinander jetzt nicht so richtig viel kausal zu tun. Aber ich finde das schon spannend. So, weil es heißt ja immer so, ja, die böse Stasi, die war ja böse. Ja, also in der Zwischenzeit ist auch mein Informationsstand, also die nicht böse Nicht-Stasi im Westen, die hat im Wesentlichen doch genau den gleichen Scheiß gemacht. Gut, sie haben nicht die gesamte Bevölkerung mit inoffiziellen Mitarbeitern verwanzt. Nein, das haben sie anders gemacht. So böse Dinge wie Briefe auf die andere Seite der Mauer oder von der anderen Seite der Mauer aufmachen und nachgucken, was drin ist, das hat der Westen ganz genau so gemacht. Na, das wird dann hier nicht an eine große Glocke gehängt, weil die böse Stasi, die hat ja in Briefe reingeglotzt. Ja, der gute Westdienst hat das auch gemacht. Ja, und die haben ja jeden verwanzt. Ja, der gute Westdienst hat das auch gemacht. Ja, und die haben Leute hinterhergeschnüffelt und haben die dann in den Knast gesteckt. Gut, also das mit dem Knast wüsste ich jetzt nicht, dass es da schon Hinweise drauf gibt, dass sie das auch gemacht haben. Aber ja, Leute irregulär rechtsfeindlich voll überwachen. Da gab es erst kürzlich wieder Bundesverfassungsgerichtsurteile, die gesagt haben, das durfte er übrigens nicht. So, von daher, wo waren jetzt die Vorwürfe, wo die viel böser waren als ihr? Ich sehe es gerade nicht. Also die waren eigentlich alle scheiße. So, So, kann man ja auch einfach mal zur Kenntnis nehmen. Die Spionagedienste sind einfach alle scheiße. So, und wenn man damit als Baseline losfliegt, dann kommt man gar nicht auf die Idee, dass da ein Spionagedienst irgendwie besser wäre. Nee, die sind alle scheiße, die können alle weg. Däh. So, dann NS-Aft, Mittwochnachmittag, und zwar der NSA-Schnüffler, der ein paar Wanzen-Tools mit nach Hause genommen hat, wo dann Kaspersky-Virenscanner das Zeug gefunden und zu Kaspersky hochgeladen hat, der kommt für 5 Jahre, 6 Monate in den Knast. So zumindest das Urteil. 5,5 Jahre Knast, weil der hat die NSA-Wanzen mit nach Hause genommen, wo sie dann entdeckt wurden von einem Virenscanner, der dann auch nichts Dringenderes zu tun hatte, als den Quatsch halt auf Server vom Virenscanner hochzuladen, wo dann wiederum der Herr Kaspersky nichts Dringenderes zu tun hatte, als zu sagen, das da löschen. Was mir nicht so richtig klar ist, wie das begründet wurde. Außer er wusste, das da sind übrigens NSA-Wanzen. Was dann die Frage aufbrächte, woher denn ein Herr Kaspersky schon her gewusst haben will, dass das wohl NSA-Wanzen sind. Aber ja. Mal davon abgesehen, die Behauptung, Kaspersky hätte die NSA-Wanzen, die kam ja dann auch dadurch in der Öffentlichkeit an, dass es hieß, ja, der israelische Spionagedienst, der bei Kaspersky hackisiert hat, der hätte die NSA-Wanzen da gefunden und die NSA informiert. Was dann erstmal die Frage aufbringt, inwiefern es denn üblich ist, dass ein israelischer Spionagedienst irgendwelche nicht-israelischen Virenscanner-Firmen verwanzt, wie ein israelischer Spionagedienst, wenn er irgendwo Zeug findet, auf die Idee kommt, das ist aber eine NSA-Wanze. Oder anders ausgedrückt, die ganze Story riecht alles irgendwie in keiner Richtung auch nur ansatzweise wie eine Story, die Sinn macht. Weiß auch nicht. Aber ja, also der angeblich Verantwortliche, der kommt dann da so in den Knast. Natürlich nicht irgendjemand, der jetzt bei der NSA dafür zuständig war, dass sie irgendwelche Sicherheitslöcher jahrzehntelang bestehen lassen haben. Ach, wie kommen sie denn auf diese abwegige Idee? Nein, natürlich nicht. Der blöd genug war, die Sachen mit nach Hause zu nehmen. Ja, der. So, dann Spiozist. Meldung aus der Nacht zu Donnerstag. Spionageverdacht bei Bullen. Infos an Türkei gegeben. Ein Berliner Bulle soll einem Mediengerücht zufolge türkische Oppositionelle in der Hauptstadt für den Geheimdienst ihres Herkunftslandes ausspioniert haben. Wie eine Berliner Zeitung behauptet, haben deutsche Terrorbehörden den Beamten höheren Ranges beobachtet. Offenbar sei es vor allem um die Meldeadresse der Exilantin gegangen. Der Mann soll demnach einen Mitarbeiter der türkischen Botschaft Informationen übergeben haben, bei dem deutsche Terrorleute davon ausgehen, dass es sich um einen Geheimdienstmann handelt. What? Also erstmal, ja, ein deutscher Bulle ist mit einem türkischen Spion im Bett. Ja, vorstellbar. Was hatte der davon? Hat das irgendwelche Konsequenzen für den, dass er jetzt behauptet wird, der hätte mit denen da irgendwas zu tun gehabt? Oder hat das die gleichen Konsequenzen, wie wenn ein Herr Masloch Landesverrat begeht? Nämlich keine? So, also weil Konsequenzen wären hier zumindest keine in der Meldung drin. Es ist noch nicht mal behauptet, dass das irgendwelche Konsequenzen geben könnte. Von daher, nein, es wird keine Konsequenzen geben. Gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen. Däh. Dann neuester Brüller, Fall Skripal, russischer Oberst, soll nämlich Giftanschlag beschädigt gewesen sein. Und zwar hat das Bellingcat herbeigelogen. Der eine von den zwei angeblich Verdächtigen, der hieße ja gar nicht so, wie er hieße, sondern das wäre ja in Wirklichkeit da ein russischer Geheimdienst, blups, bla, da irgendein Name, Sun Yu East, 7:04 Uhr, wo man begründete Zweifel daran haben kann, dass das Bild von dem russischen Offiziellen und das Bild von dem Verdächtigen dieselbe Person darstellen könnten. Aber das wird hier erstmal wieder unüberlegt wiedergekäut, weil das geht ja schließlich darum, dem Russen irgendetwas vorzuwerfen. Da muss man ja nicht nachdenken, ob da was dran sein könnte, sondern die Behauptung kann man ja erstmal unreferenziert einfach weitergeben. Kommen Sie ja nicht auf die Idee, dass wir hier irgendwas mit Realitäten zu tun haben. Schade, DLF-Nachrichten. Ich hatte euch mal für seriös gehalten. So, dann kommen wir schon beim Trampel an. Da geht's damit los, dass der Trump vor der UN über außenpolitische Erfolge sprechen wollte. Ja, als er das tat, brach die anwesende Diplomatenschaft in Gelächter aus. Ja, das, ne, ich meine, der Trampel will irgendwelche Scheiße vor der UN labern. Warum die den überhaupt labern lassen? Also beim letzten Mal hat er gesagt, so er würde persönlich Nordkorea vernichten. Was man ja eigentlich schon als Kriegsandrohung betrachten kann, was in einem eigentlich auf Frieden bedachten Gremium nichts zu suchen hat. Ich weiß auch nicht, wie ich auf diese abwegige Idee komme, dass man in der UN vielleicht nicht mit Kriegen drohen sollte. Aber hier war es noch die Behauptung. Dann hatte der Trampel mal angekündigt, er würde irgendwie alle Unterlagen zur Ermittlung gegen seine Kampagne in Sachen Russland deklassifizieren. So im Wesentlichen, um die Ermittlungen zu sabotieren. Deklassifizieren kann ein US-Präsident tatsächlich alles an Dokumenten, wo er seine dreckigen, viel zu kleinen Finger dran kriegen kann. Von daher, ja, also rechtlich könnte man ihm da zumindest erstmal noch nichts. Wo man ihm wahrscheinlich dann was könnte, ist, wenn er die Justice obstruktet. So, aber am Freitagnachmittag fiel mir in die Finger, dass er dann doch wieder wegrobben würde von der Forderung, alles zu deklassifizieren. So, wahrscheinlich war das wieder einer der üblichen Hirnfakes, die im dementen Hirn vom Trump immer einmal kurz aufgeblitzt sind. 5 Sekunden später hat er schon vergessen, was er eigentlich vorhatte. Von daher, he backs not off. He just forgets. That's what a dying brain does. Aber ja. So, genau, die Rumprahlerei am Dienstagnachmittag. Trump prahlt vor UN mit seinen Erfolgen und Publikum lacht. US-Präsident Doofnald Dumpf hatte bei seiner zweiten Fasel vor der Vollversammlung mit den bisherigen Erfolgen seiner Regierung geprahlt und dabei höhnisches Gelächter des Publikums geendet. Ey, das ist übrigens nicht Publikum, das sind World Leaders oder Diplomaten von World Leaders. Kann man einfach mal zur Kenntnis nehmen, das ist nicht irgendein random People from the Street, sondern das sind da Leute, die sitzen da, weil die da was zu suchen haben. Im Gegensatz zum Trampel. In weniger als 2 Jahren hat meine Regierung mehr erreicht als fast jeder andere in der Geschichte der USA. Ja, das ist das übliche Gesülz, was der Trampel von sich gibt. Der kann natürlich nur in Superlativen über sich sprechen, weil er ja schon immer der großartigste Mensch war, den irgendwer jemals gesehen hätte. Ja, Gott, das übliche Gesülz. Das ist nicht mal eine Meldung wert. Die Meldung ist es eigentlich erst wert, als man dann von den anwesenden Diplomaten Freudenbekundungen vernimmt, ob die Behauptungen, die mit der Realität nicht übereinstimmen. Weil natürlich ist da nichts dran. So, und einen haben wir noch. Nämlich gestern war vor dem US-Senat, da irgendwie US-Senatsausschuss, der eigentlich ja den Herrn Vergewaltiger zum Subprime-Court-Richter machen soll. Anhörung der Frau, die als erstes mit Beschuldigungen vorkam. In der Zwischenzeit gibt es übrigens weitere Frauen, die ausgesagt haben, der Herr Kavanaugh und andere hätten, wenn sie sich besoffen haben, sich an Frauen vergriffen. Inklusive einer Behauptung, ja, es gäbe da auch immer wieder bei irgendwelchen Festivitäten, dass Gruppenvergewaltigungen stattfinden, wo irgendwie männliche Personen in einer Schlange vor einem Zimmer standen, um sich an einer Frau vergehen zu können, die sich nicht mehr wehren konnte. So, und der Kavanaugh hatte als Verteidigung irgendwelche Kalender bei, so frei nach dem Motto, ja, also in meinem Kalender steht nicht, dass ich da wen vergewaltigt habe, das kann ja gar nicht sein. Ja, welcher Vollidiot schreibt auch mit 17 Jahren, hier, I rape this girl in seinen Kalender rein. Also, so, ich weiß jetzt nicht, ob die Anhörung irgendwelche Konsequenzen haben wird, aber rein von dem, was bei mir angekommen ist, wirkte die Frau Ford, Christine Blasey Ford, die da die Vorwürfe aufgebracht hat, glaubwürdiger als der Herr Kavanaugh, was so schwer nicht ist. Weil der hat gleich angefangen rumzubrüllen. Und damit gezeigt, so dass das Märchen von wegen, er wäre doch so ein großartiger Familienvater, bla bla, und er wäre doch immer friedlich, das ist halt totaler Bullshit. Weil das ist ja noch nicht mal mehr bei der Anhörung gewesen. Ja, aber wollen Sie denn dessen Leben zerstören? Inwiefern zerstört man dessen Leben, wenn er nicht Subprime-Richter werden kann, sondern nur ein Bundesrichter bleibt, der er ja schon ist? Na, das ist eine Jobanhörung. Das ist die Frage, ob er diesen Job da auf Lebenszeit bekommt. Und nicht irgendwie eine Criminal Investigation. Das ist nicht irgendwie, ja, also wenn er jetzt für schuldig bekannt wird, dann muss er in den Knast, sondern dann kriegt er den fucking Job nicht. So, inwiefern macht das sein Leben kaputt? Ja, also mal ganz davon abgesehen, wenn er mit 17 wen vergewaltigt hat und das bis heute unaufgeklärt war, dann wäre es vielleicht auch mal eine gute Gelegenheit, da doch mal drüber zu meditieren, ob man da noch was aufklären kann und inwiefern da dann noch irgendwelche strafrechtlichen Folgen rauskommen könnten. Aber, ja, nee. So, 32 Minuten. Dann kommen wir in der Musikecke an. In der Musikecke werden wir beim 2014er PS22-Jahrgang beim 31. Video Jar of Hearts mit Christina Perry. 4 Minuten 55 ist das dann lang. Und dann habe ich hingeworfen Leia Eastmint Testimony gegen den Herrn Kavanaugh. Nämlich in 6 Minuten 26, ist zugegeben auch schon ein paar Tage alt. Das kriegt ihr dann noch auf in die Ohren. Und ich sage dann erstmal danke fürs Anhören. Fürs Runterladen, weniger fürs Streamen, für den Fall, dass ihr euch überkommt und ihr irgendeine Form von Reaktion auf irgendwas, was ich hier von mir geblubbert habe, in meine Richtung loswerden wollen würdet, wäret ihr herzlich dazu eingeladen, das als Tweet at Kompott, Mail an kompiblog@gmail.com oder Kommentar im kompiblog.de und Thema Eintrag zu Kompott 671 Teil 1 einzustellen. Und dann wünsche ich euch Spaß mit der Musik und dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn ihr nichts dazwischen kommt.
No, I can't take one more step towards you. So all that's waiting is regret. And don't you know I'm not your ghost anymore? You lost the love I love the most. Learn to live half a life. And now you want me one more time. Collecting your jar of hearts, tearing love apart.
so cool, guys.
Thank you.
That was just like last minute.
Yeah. Oh, I know. Me too.
So I'm impressed. You're amazing. Thank you so much.
My name is Alaya Eastman, a senior at Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland, Florida. I work across the country to help amplify the voices of young people, and particularly young people in communities of color whose day-to-day experience with gun violence is always ignored, mischaracterized, marginalized, and minimized by the press, the public, and the corporate gun lobby. 102, February 14th, fourth period, Holocaust history, my last period of the day. The classroom door was locked today because of the new procedures. In the beginning of the period, we began presenting our hate projects that we've been working on. Nicholas Dworat was in my group. Little did I know, 79 minutes from then, he'd be saving my life. 2:21. We heard a round of extremely loud pops. We had no idea what it was or where it was coming from. The class was in complete silence, and we all stared at each other in immediate fear. Within seconds, we heard it again. We all immediately ran. The class split in half. Half of my class ran to the safe spot, which was out of the view of the window that was in the classroom door. The other half was diagonally across from the window, in complete view. I was not in the safe spot. As I sat down, I remember telling myself, if I were to get shot anywhere, I wouldn't make it. I needed to be behind something. The only thing in front of me was Nicholas Dworat. Helena Ramsey began passing books down so we can shield ourselves from bullets, but yet everyone thought it was a drill. 2:22. I clenched the book from Helena, and then looked down at my phone to call my mother. As I raised my finger to hit the green call button, the loud pops were now in my class. I thought to myself, what kind of senior prank is this? As I began to see red on the floor, I assumed it was a paintball gun. I looked up and saw Helena Ramsey slumped over with her back against the wall. I began smelling and inhaling the smoke and gunpowder. Then Nicholas Dworat rapidly fell over in front of me. I followed every movement of his body. When he fell over, I fell over with him. I then placed myself underneath his lifeless body, placing his arm across my body and my head underneath his back. Bullets continued flying. I kept my eyes on the ground so I knew when to hold my breath and close my eyes when the shooter got near. I began talking to God. I told God that I knew I was going to die. I asked him, please make it fast. I didn't want to feel anything. I asked for the bullet to go through my head so I wouldn't endure any pain. I laid there for about 30 seconds, still protected by his lifeless body, waiting for the shooter to move on to the next class. After the shooting stopped in my class, his body became very heavy. I couldn't breathe anymore. I rolled him off of me and placed his head on his arm so he wouldn't be touching the cold ground. I sat up and looked over. Helena was still in the same exact position I last saw her. I froze. Still in absolute view of the window the shooter shot into, two of my classmates then pulled me behind a filing cabinet. We were all crammed, some on the phone with 911, some on the phone with their parents. I immediately called my mom. I told her my last goodbyes. I told her how much I loved her. I apologized for all the things I might have done in my lifetime to upset her, and then the phone hung up. I then called my father. I told him how much I loved him. I told him to tell my brothers I loved them, and I said my last goodbyes. I couldn't hear anything they were saying to me, but I made sure they could hear me, not knowing whether it was one shooter or multiple, and not knowing whether they were coming back or not was an unimaginable amount of fear, sitting behind the filing cabinet waiting to die. I began hyperventilating. My classmates began breathing with me and trying to keep me calm and quiet. It didn't work. They then covered my face. I felt like I was suffocating, but it was to keep me quiet. 2:30, Broward County Police Department was heard from outside the shattered glass. I thought it was the shooter playing a trick. Then a SWAT team member came to check the pulse of Helena and Nicholas. He then looked at me with compassion and said, I know. We all ran out, passing bodies in the hallway on the way out. When I got outside, I was completely disoriented. The police then said, he's still on the loose, guys, and we need you to work with us. I was petrified. 4:00, I finally found my friend and her mother. They noticed the unimaginable. They called the police over, and they began picking body matter from my hair. I completely broke down. The police took me back on campus to gather photos of me and collect my bloody dress. They placed me in a chemical suit meant for chemical and biological exposure, then recorded my statement. 9:30, at the Marriott Hotel, I was finally allowed to physically touch my mother. It was absolutely horrific, so real and mind-numbing. I will never forget what I saw, what I did, and what I experienced that day. I will never forget Nicholas Dworat, who even in death helped protect and save my life. Days later, we received news that my mother would be having a miscarriage because of what the shock of the shooting did to her body. The shooting didn't only impact me on February 14th, it impacts me every day of my life. I've also lost a family member to gun violence. I lost my uncle Patrick Edwards in the streets of Brooklyn, New York. He was shot in the back. The bullet then pierced his heart. He was only 18 with his whole life ahead of him. And unfortunately, that is the same story of thousands of black and brown families across the country. Gun violence disproportionately impacts black and brown youth, whether that being police brutality, homicides, or domestic violence. As for people of color, law enforcement is the shooter in some cases. History of bias, brutality, and racism in so many communities. Like many of my brothers and sisters of color, I am not comforted by deputies with handguns, let alone assault rifles. I am very concerned since learning Brett Kavanaugh's views on guns and how he would strike down any assault weapons ban. Too many dangerous and prohibited people continue to be able to readily access and use dangerous weapons to terrorize Americans at home, work, church, school, and on our streets, and anywhere we go on our day-to-day life. As you consider what to do and who to appoint to make us safer from gun violence, remember my story. Remember my classmates who died. Remember the victims of color that face mass shootings every day. Remember all victims of gun violence from Parkland, Brooklyn, Miami, Milwaukee, Oakland, and all over America. As you make your final decision, think about it as if you had to justify and defend your choice to those who we lost to gun violence. If Kavanaugh doesn't have the decency to shake hands with the father of a victim, he definitely won't have the decency to make life-changing decisions that affect real people. The youth is urging our society to recognize the depth and seriousness of the gun violence epidemic in America. We are all here with an urgent message for you. If the youth across the country can fight to eradicate gun violence, why can't judges, lawmakers, and Donald Trump understand that young people are dying from this senseless gun violence? Thank you.